Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie hocherfreut und topmotiviert zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 30. Mai 2024. 30. Mai, ich fürchte, ich habe mich vergaloppiert in der schweizerischen Ausgabe und bereits vom 30. Juni gesprochen, offenbar sommerlich beflügelt von der schönen Sonnenatmosphäre da draußen. Es breitet sich ja gewissermaßen das sommerliche Flair aus und das mag da eine inoffizielle Zeitverschiebung, vor allem eine unzulässige Zeitverschiebung in meinem Hirn produziert haben. Bitte verzeihen Sie, falls ich mich geirrt haben sollte. Heute ist der 30. Mai. Was aber stimmt, meine qualifizierte Aufgeräumtheit hängt mit der Tatsache zusammen, dass ich Ihnen heute die neue gedruckte Weltwoche präsentieren darf. Es ist eine sehr spezielle Ausgabe geworden. Wir haben uns außer Programm, außerplanmäßig inspirieren lassen vom unmittelbar bevorstehenden Geburtstag der Kinolegende Clint Eastwood. Er wird ja morgen Freitag 94 Jahre alt, am 31. Mai 94 Jahre alt. Eine unglaubliche Wegstrecke hat dieser große, bedeutende Filmemacher und einer der ja, Exzentriker, der Unangepassten, eben der Nonkonformisten Hollywoods hinter sich gebracht, angefangen als Serienschauspieler, dann mit den Italo-Western, unvergesslich im Poncho, schließlich Dirty Harry und dann die Laufbahn als Regisseur, mit der Clint Eastwood eigentlich alle beeindruckt und verblüfft hat, auch und vor allem seine Kritiker. Es gibt Abhandlungen über ihn, Feministinnen haben sich an ihm abgearbeitet, ihn aber auch zur Ikone erklärt. Für mich einer der besten Filme, die er je gemacht hat, Unforgiven, der Spätwestern von 1994. Und wir haben Clint Eastwood gewissermaßen seinen Geburtstag, seinen nicht runden Geburtstag zum Anlass genommen, um einfach in eine Liebeserklärung ans Kino auszubrechen, gerade in diesen fürchterlichen Zeiten. Muss man ja auch immer wieder Fluchtwege aus der Wirklichkeit offerieren können. Und für mich als ehemaligen Filmkritiker und Leinwandliebhaber ist das eine reine Freude. Und besonders freut es mich natürlich, dass wir ganz prominente Autoren dabei haben, die sich eben hier ins Kino auch verliebt haben und mit Würdigungen, mit Hommagen, mit ganz persönlichen Bezugnahmen in Erscheinung treten. Wobei, ganz wichtig, wir schreiben nicht nur über Clint Eastwood, also wir lassen uns davontragen von der Kinobegeisterung, auch in Gefilde, die jetzt nicht unbedingt direkt am Weg liegen. Zum Beispiel Jörg Friedrich ist dabei, der große Sachbuchautor, der so viele Debatten angestoßen hat, Millionen von Büchern verkauft hat, einer der ganz großen Namen in der deutschen Publizistik. Oder Uwe Tellkamp, Gewinner des Deutschen Buchpreises mit seinem Schlüsselroman Der Turm, auch ein, das ist gar nicht so bekannt in Deutschland, ein großer Westernkenner, ein Westernliebhaber. Er erinnert sich an seine Kindheit in der DDR und an diese verwitterten Kopien der Clint Eastwood-Filme. Und aus dieser Perspektive heraus wird da gewürdigt. Jörg Friedrich zieht sozusagen die Panoramatotale auf. Jörg Friedrich, ein ehemaliger Schauspieler, bevor er Schriftsteller wurde, und auch Regieassistent von Helmut Keutner, auch ein großer Name im deutschen Filmschaffen. Also Sie sehen, wir haben hier versucht, wirklich interessante Akzente zu setzen. Noch viele weitere Texte und Themen drin, zum Beispiel unser Filmkritiker, der große Wolfram Knorr, ehrt Sam Peckinpah, auch einer dieser Nonkonformisten, dieser unkonventionellen, großartigen Filmemacher, die es in Hollywood einmal gegeben hat. Heute immer noch gut. Ich gehöre nicht zu denen, die da einfach nur negativ sind, aber ich will nicht zu viele Worte verlieren. Lesen Sie das, lassen Sie sich davontragen in die Weiten der Prärie. Und das ist natürlich schon etwas das Leitmotiv, das auch unsere Titelbildgestaltung inspiriert hat, hier mit einem ikonischen Bild, das Monument Valley mit John Wayne, der selber so etwas wie ein reitendes Monument Valley war, eine reitende Unabhängigkeitserklärung. John Wayne, der Mann, der sich ja mit seiner stattlichen Statur katzenhaft durch die Szenerie bewegte und einhändig seine Winchester bediente. Ein Mann, der alles im Griff hatte, sozusagen ja, der Wilhelm Tell, der Amerikaner, aber der tatsächlich lebende, aber eben doch der Fiktion entstiegene und in die Fiktion hineinsteigende Wilhelm Tell, der Sagenheld. John Wayne hier in einem der ikonischen Bilder im Monument Valley. Ich meine, das sind schon ganz große Momente. Und ich wünschte mir, dass die Amerikaner sich hier wieder etwas stärker auf diese Western-Tugenden besinnen würden. Und zwar nicht als Pistoleros auf der internationalen Bühne, die sich da überall einmischen, sondern natürlich auch in ihrem eigenen Land. Und eben diese Westernhelden, das waren ja bodenständige, gute Leute, die für Recht und Ordnung gekämpft haben, die zwar die Bösewichter immer wieder ins Visier nahmen, die aber auch bereit waren, und das ist in so vielen Western auch durchdekliniert worden, das Böse, das sogenannte Böse in seiner schillernden Qualität zu beurteilen. Und das Böse, wenn wir schon bei diesem Thema sind, meine Damen und Herren, das Böse ist natürlich eine ganz gefährliche Kategorie. Es gibt ja auch viele interessante Bücher, unter anderem vom Verhaltensforscher Konrad Lorenz, die sich kritisch mit dem Begriff des Bösen auseinandergesetzt haben. Ich halte nicht sehr viel davon, wenn man in der Politik von Gut und Böse redet. Im Film geht das, im Western ist das natürlich auch ein großes Thema, aber eben, es gibt dann immer noch die Zwischentöne, das Schillernde. Niemand ist eben ausschließlich böse oder ausschließlich gut, aber unser Hirn will da offenbar eine klare Rasterung vornehmen und da müssen wir aufpassen. Da vergaloppieren wir uns in der Prärie-Liebeserklärung ans Kino. Dann natürlich noch viele weitere Beiträge und Artikel. Wir beschäftigen uns natürlich vor allem auch mit dem Ukraine-Krieg, mit dieser Birkenstock-Konferenz in der Schweiz. Kanzler Scholz wird dabei sein. Ich halte nicht viel davon. Die Brasilianer haben jetzt abgesagt, die Chinesen haben abgesagt, die Russen haben abgesagt. Definitiv, sie sind auch nicht eingeladen worden. Wir haben mit dem Botschafter gesprochen in Bern. Redet ja niemand mehr mit den Russen. Die Weltwoche redet auch mit denen niemand mehr redet. Und mit denen muss man reden, wenn sie relevant sind. Und in diesem Konfliktfeld sind die Russen relevant. Und das ist irgendwie verboten, das geht nicht mehr, man wird sofort kritisiert. Ich habe jetzt gesehen, ich komme dann in der Nachrichtenübersicht noch dazu, der CDU-Vorsitzende Merz, er hat da mit Blick auf die AfD, vor der er gewarnt hat, Triggerwarnung, Achtung, kein Partner geht überhaupt nicht, dürft ihr nicht wählen, Nichtwahlempfehlungen abzugeben über Mitbewerber. Das ist also wie wenn ich in der Wirtschaft sage, kaufen Sie nicht die Zeitung meines Konkurrenten. Das ist ja die absolute Bankrotterklärung. Das ist ja fast schon erbärmlich, wenn man das machen muss. Wenn Sie dazu aufrufen müssen, bei Ihrem Konkurrenten nicht einzukaufen, dann kann Ihr Produkt nicht sehr viel wert sein. Entschuldigung, das ist einfach eine Erkenntnis aus der Marktwirtschaft. Und der Friedrich Merz sagt, prorussische Positionen sind für uns kein Thema, sind für uns auch keine Partner, die solche Positionen, prorussische Positionen vertreten. Ich habe mich einfach gefragt, als ich das gelesen habe, was ist denn eigentlich eine prorussische Position? Also wenn ich sage, wir sollten Russland nicht mit einem Atombombenteppich überziehen, ist das eine prorussische Position. Wenn ich sage, es war ein Kapitalfehler der Amerikaner, die NATO-Osterweiterung auch gegen den Willen eines Teils der ukrainischen Bevölkerung in die Ukraine durchzustieren, bin ich dann ein Pro-Russe oder bin ich ein Pro-Ukrainer, der, wenn man nämlich nicht diese NATO-Osterweiterung da hinein versucht hätte, diese ganzen Verträge, über die wir auch gestern gesprochen haben, Oktober 2021, das ist ja eine pro-ukrainische Position, weil der Ukraine eben dadurch das ganze Unheil erspart geblieben wäre, was wiederum keine Rechtfertigung dessen ist, was die Russen machen. Ich glaube nicht, dass Putin es darauf angelegt hat, einen langen Krieg zu führen. Ich glaube, er wollte mit dieser übererdrückenden Truppenpräsenz und dann diesem Einmarsch wollte er Verhandlungen erzwingen. Und dieses Dokument, das vorliegt, zeigt ja auch, dass die Russen bereit gewesen wären, sich zurückzuziehen. Selenskyj wäre immer noch im Amt geblieben. Darum haben ja die Ukrainer selber dem zugestimmt. Selenskyj hat ja damals im April 22 Tweets veröffentlicht, meine Damen und Herren, wo er eingewilligt hat, eine neutrale Ukraine. Plötzlich, schwuppdiwupp, war das fertig. Wir haben gesprochen mit dem Schweizer Botschafter, Ex-Botschafter Jean-Daniel Rouch in der Neuen Weltwoche. Wir befragen ihn zu den Friedensverhandlungen. Er war als Botschafter in Ankara am Rande involviert. Die Schweiz wurde angefragt für Workshops, Neutralität. Und er sagt hier klipp und klar, die Türken hätten ihm erzählt, und das sei ja mittlerweile aktenfest, dass die Amerikaner nicht wollten, diesen Friedenskompromiss zwischen der Ukraine und Russland. Und das bringt den Westen hier in eine ganz fatale Mitverantwortung. Und weil das eben der Fluch der bösen Tat ist, dann bezieht eben oder erzeugt diese böse Tat immer wieder neue Verwicklungen. Und deshalb kann der Westen vielleicht auch nicht aussteigen aus dieser schicksalshaften und sehr verhängnisvollen Konfrontation. Und man muss eben manchmal auch die Fähigkeit haben, über die Feindbilder hinauszudenken. Und das ist die ganz große Gefahr, meine Damen und Herren. Dieser Moralismus, dieser Subjektivismus, diese Gefühlsgetriebenheit, diese Selbstverabsolutierung, die da drin steckt, dieses Herrenreitergehabe. Ich habe Recht, ich bin der Gute, der andere ist der Böse. Brandgefährlich, brandgefährlich. Und wenn man eben so redet, pro-russische Positionen, dann ist man genau in dieser Schiene unterwegs. Pro-russische Positionen. Ja, wenn ich sage, man muss mit Putin verhandeln, ist das eine pro-russische Position. Ich meine, da fängt doch einfach die Schindluderei schon an, die Diskussionsverweigerung. Und das produziert natürlich eine Stimmungslage, in der sich dann auch niemand mehr getraut. Also nicht wir, ich getraue mich schon, aber viele andere getrauen sich nicht mehr, weil sie Nachteile haben, ihre Meinung zu sagen. Dann wird nicht diskutiert, dann wird nicht gestritten, dann haben wir keine Demokratie. Und am Schluss haben wir diese Fehlentscheidungen, wie wir sie jetzt sehen, diese außenpolitischen Fehlentscheidungen. Und da braut sich etwas zusammen, meine Damen und Herren, da braut sich etwas zusammen. Emmanuel Macron, ich muss das auch präzisieren gegenüber der Schweizer Sendung, er hat zum einen in Aussicht gestellt, natürlich mit Bodentruppen in die Ukraine zu gehen, aber vor allem hat er jetzt bei seinem Auftritt in Deutschland erneut bekräftigt, dass er die Eskalation will. Und die Eskalation in dem Sinn, dass er sagt, wir müssen der Ukraine erlauben, mit westlichen Waffen Ziele in Russland anzugreifen. Was wiederum Putin zur Aussage veranlasst hat, das würde ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Also wollen uns diese Schlafwandler, diese Moralisten, diese Gutmenschen, diese Schönwetterkapitäne, die sich da ablichten lassen, wie etwa Präsident Macron beim Boxtraining am Sandsack. Ich meine, das ist ja fast schon eine Karikatur von Putin, der sich da mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd reitend oder auf einem Bären reitend, nein, auf einem Pferd reitend, abgelichtet hat, um seine Männlichkeit zu demonstrieren. Ich kann ja verstehen, dass ein Staatschef seinen Wählern zeigen möchte, ich bin topfit und mir kann nichts passieren, er darf nie krank werden. Aber das sind ja auch Peinlichkeiten, vor allem dann, wenn wir sie bei eher filigranen, ja fast etwas verzärtelten Erscheinungen wie diesem Macron beobachten. Und das sind jetzt die Leute, die ohne eine ernsthafte Diskussion zu führen, mit der Kriegseskalation jonglieren, das ist brandgefährlich, meine Damen und Herren. Und wenn ich einen Friedrich Merz mir anschaue, dann sehe ich da keinen Widerstand, dann sehe ich da nicht mehr diese, ja, Helmut Kohlsche Gelassenheit, diese Bodenständigkeit, diese Unaufgeregtheit. Oder nehmen Sie einen Helmut Schmidt oder einen Gerhard Schröder, der noch die Kraft hatte, hier dagegen zu halten, gegen diese Kriegsfreunde und Kriegsenthusiasten. Das sind schon gefährliche Entwicklungen, meine Damen und Herren. Ich bleibe immer zuversichtlich. Vielleicht auch deshalb, weil ich nie erlebt habe, einen Krieg in so unmittelbarer Nähe. Also man verdrängt das vielleicht auch, will das gar nicht wahrhaben. Aber wenn ich die Schlagzeilen lese, dann sehe ich, dass hier etwas sehr Unvorteilhaftes sich tatsächlich anbahnt und zusammenbraut. Wir touchieren das natürlich in der Neuen Weltwoche in unserer Berichterstattung über diese Birkenstock-Konferenz. Und ich kann Ihnen versprechen, meine Damen und Herren, also in der Weltwoche lesen Sie Texte, die Sie in Deutschland jetzt nicht lesen können. Schlicht nicht der Fall, gibt es nicht, kommt nicht vor. Und deshalb ist es eben so wichtig, immer wieder die andere Seite, die andere Sicht, sich hier auch wieder vor Augen zu führen. Also bleiben wir gerade noch einen Moment bei diesem Friedrich Merz und seiner Grundsatzrede vor der Europawahl. Da hat er vor einer Stimmabgabe für die AfD gewarnt, eben die Produktewarnung, sozusagen die Anschwärzung des Konkurrenten als faktische Bankrotterklärung, da pfeifst du wirklich aus dem letzten Loch. Die Partei gelte heute als gesichert rechtsextrem, meinte der 68-Jährige bei einem Wahlkampfauftritt in Hanau. Zudem sei sie ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz. Jetzt klammern sich alle an diesen Verfassungsschutz, der ja eine fragwürdige Rolle spielt aus meiner Sicht. Aber die Parteien klammern sich daran, was ja wiederum den deutschen Bürgern zeigt, das ist die gute Nachricht, dass hier offensichtlich der Verfassungsschutz so fast als Wahlkampfinstrument der Establishment-Parteien benutzt wird. Und anstatt eben mit dem Verfassungsschutz auf diese AfD loszugehen, sollte man versuchen, die ja, AfD zu widerlegen, wenn schon. Aber die AfD, das muss man auch hinzufügen, die macht es natürlich ihren Gegnern leicht. Die spielt denen Bälle in die Hand. Wir haben über den Fall Kra gesprochen. Natürlich hat er da nichts gesagt, was durch die seriöse historische Forschung da in der Republika über die deutsche Geschichte, was nicht belegt werden könnte. Aber es ist natürlich tatsächlich bescheuert, so etwas zu sagen in diesem Moment. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja die Parteileitung ihm sowieso gesagt hat, er soll sich etwas zurückhaltend ausdrücken, weil er ja unter verschärfter Beobachtung steht, weil er bekanntlich ein intelligenter Mann ist und auch jemand, der einen großen Leistungsausweis, Studienabschlüsse im Ausland und so weiter hat. Aber wenn du dann natürlich dich dermaßen exponierst, und offensichtlich war die Parteileitung auch da dem nicht gewachsen und hat ihn dann fallen gelassen. Und das ist jetzt natürlich auch wieder ein Steilpass für die AfD-Gegner. Also hier macht es die Partei natürlich ihre Konkurrenz auch sehr, sehr leicht. Das sei keine Alternative für Deutschland, sei eine Partei des Abstiegs für Deutschland, sagte Merz. Und zwar nicht nur in wirtschaftlicher Sicht, sondern, da haben wir es wieder, in moralischer Hinsicht. Ja klar, wir sind die moralisch Guten, das sind die moralisch Bösen. Das ist gefährlich in der Politik. Misstrauen Sie diesen offiziellen Erzählungen von Gut und Böse. Zitat Merz: Wenn selbst die Frau Le Pen aus Frankreich diese Leute aus der gemeinsamen Fraktion im Europäischen Parlament rausschmeißt, weil sie zu unappetitlich geworden sind, dann sollte die deutsche Bevölkerung diese Leute nicht auch noch wählen. Zur Erinnerung, die Partei von Frau Le Pen hat einmal die Gaskammern als Detail der Weltgeschichte bezeichnet. Das war ihr Vater Jean-Marie Le Pen. Gut, Frau Le Pen hat sich da auch gegen ihren Vater gestellt. Aber Entschuldigung, eine Frau Le Pen kann ja wohl nicht das, der Maßstab hier sein für Friedrich Merz. Also das ist auch eine, glaube ich, nicht... Ich will da nicht spekulieren, ich kann das letztlich zu wenig beurteilen, wie der deutsche Wähler dann auf solche Aussagen reagiert. Ich sage Ihnen einfach, was ich darüber denke. Die Europawahl findet am 9. Juni statt. In seiner einstündigen Rede knapp ging Friedrich Merz auch auf den Ukraine-Krieg ein. Er hat auch da die Positionen noch einmal bekräftigt. Das sei nicht nur ein Angriffskrieg auf das Territorium der Ukraine. Das ist für sich genommen tragisch genug, sagt er. Es sei der Beginn einer systematischen Destabilisierung der politischen Ordnung, die nach 1989 entstanden sei. Es sei auch ein Krieg der Desinformation, ein Krieg der regelmäßigen Angriffe auf unsere Daten. Es ist ein Krieg, der über das Netz geführt wird. Das, was leider viele Kinder und Jugendliche über TikTok sehen würden, sei Teil dieser gezielten Destabilisierung der politischen Ordnung. Nein, dieser Krieg ist nicht eine über den Haufen Werfung der Nachkriegsordnung von 1989, also nachkalte Kriegsordnung. Damals war die NATO noch nicht so weit vor der russischen Grenze. Stimmt einfach nicht, was hier erzählt wird. Die Nachkriegsordnung 1989-90, da war die NATO noch nicht in Polen, in Ungarn, wollte sie noch nicht die Ukraine sich einverleiben und hatte nicht schon das Baltikum auf ihrer Seite. Das haben ja die Russen geschluckt, murren zwar. Doch als die Amerikaner angefangen haben, ihre Raketenabwehrsysteme, die aber im Handumdrehen umgerüstet werden können in Angriffssysteme, das kann man gar nicht so leicht erkennen, wofür diese Raketen, dann diese ABM-Raketen da eingesetzt werden können. Da haben die Russen protestiert seit Jahren, aber man hat sich darüber hinweggesetzt. Man kann doch nicht sagen als CDU-Vorsitzender, dass hier eine Nachkriegsordnung bedroht würde. Das ist... Diese Nachkriegsordnung ist ja von den Amerikanern und übrigens auch von der Europäischen Union, auch von einem Gerhard Schröder, die diese Osterweiterung abgenickt hat, außer Kraft gesetzt worden, gegen russische Proteste. Und glaubt man denn, man kann einfach eine Großmacht mit 6000 Atomsprengköpfen sozusagen wie einen Schulerbub behandeln, die Sicherheitsbedenken ignorieren? Das ist einfach mehr als naiv, das ist fahrlässig. Und wenn Sie es bewusst in Kauf genommen haben, um hier ein geopolitisches Game zu spielen, dann ist das also fast schon kriminell, weil die Risiken sind so groß und wir stehen jetzt wirklich wieder am Rande einer Eskalation. Beunruhigend ist auch in der Welt. Im Jahr 2023 ist es zu einem regelrechten Unternehmenssterben gekommen. Nur bei einem kleinen Teil ist die Folge Insolvenz. Die meisten Firmen gehen still und leise auf. Grund sei ein toxischer Cocktail an Regulierungen, Faktoren, Energiepreisen. Der Schwund nage längst am Kern der Volkswirtschaft. Das ist ein ganz gravierendes Problem in der Bundesrepublik von heute. das echte und zu Recht echte Existenzängste auslöst in der Unternehmerschaft. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, vor einer Gruppe deutscher Unternehmerinnen einen Vortrag zu halten, genau zu diesem Thema. Ich habe natürlich versucht, nach Kräften auch das Positive herauszustreichen, die unglaubliche Tüchtigkeit so vieler deutscher Unternehmer. Und es ist auch wichtig, das Positive zu sehen, denn wenn Sie dann nur noch in Horrorszenarien schwelgen, dann werden das zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und ungeachtet all dessen ist mir aufgefallen, wie sehr düster diese Unternehmerinnen da die Entwicklung sehen. Und da habe ich den Appell an Sie gerichtet, ja, Sie müssen sich dann auch vermehrt politisch engagieren, Sie müssen in die Öffentlichkeit gehen, Sie müssen informieren, Sie haben den Auftrag, letztlich, ich sage es mal ganz hart, eine wohlstandsverwöhnte, eine wohlstandsgewohnte und eine wohlstandsverwahrloste Gesellschaft, das gilt übrigens auch für die Schweiz, aufzuklären, den Leuten wieder die Dringlichkeit nahezubringen des Unternehmertums. Aber es ist auch ein Naturgesetz. Die Politik setzt sich allzu oft über diese Wirklichkeiten hinweg, nicht nur über die Wirklichkeiten der Geopolitik im Osten Europas, auch über die Lebenswirklichkeiten der Unternehmer. Darauf ist ja in den Augen vieler Deutscher diese Ampelregierung geradezu spezialisiert, dass sie gegen die Lebenswirklichkeit agiert. Da müssen sie wirken, da müssen sie den Gegenwind auch in Kauf nehmen, da haben sie einen pädagogischen Erziehungs- und Aufklärungsauftrag. Nachhilfeunterrichtsauftrag. Ganz wichtig, weil sonst geht das in die falsche Richtung. Und wir müssen, also es geht schon in die falsche Richtung, noch stärker geht es in den Abgrund, steht man an der Abbruchkante. Und ganz wichtig ist, eben auch in diesem Zusammenhang, dass wir diesen Krieg in der Ukraine beenden, um wieder zu vernünftigen Beziehungen mit Russland zu kommen. Auszusteigen aus diesem Moralismus, weil das kann uns in die schlimmsten Abgründe führen, die Selbstgerechtigkeit. Nochmals Macron, der französische Präsident, versuchte in seiner Dresdner Rede, ich habe das nochmal analysiert, zu überzeugen. In manchen Punkten widersprach er der Ampelregierung und der Kanzler Scholz. Er warnte, Putin könne demnächst in Deutschland einmarschieren und markierte einen sehr konfrontativen Kurs gegenüber Moskau. Er rief zur Schaffung einer wirklichen europäischen Sicherheits- und Verteidigungsstruktur auf. Macron will wie seinerzeit de Gaulle ein von der NATO und den USA unabhängiges Verteidigungskonstrukt. Das ist keine schlechte Idee. Aber da muss man auch fragen, welche politischen Interessen wollen wir mit diesem Konstrukt vertreten? Und wenn dieses Konstrukt faktisch gegen Russland gebaut wird und gegen China, ja, dann sind sie trotzdem eine Filiale der außenpolitischen amerikanischen Interessen. Deutschland setzt da eher auf die NATO anstatt auf Frankreich. Da gibt es ja viele Empfehlungen von Experten, die sagen, Frankreich und Deutschland müssten wieder viel enger zusammenspannen. Ich glaube das auch. Und Deutschland hätte ja die unglaubliche Möglichkeit, mit Paris eng zusammenzuarbeiten, aber auch mit Moskau. Aber das musst du sehr subtil spielen, weil natürlich sofort die Franzosen eifersüchtig werden, die Amerikaner, weil hier natürlich Russland, Deutschland etwas zusammenwächst, was von den anderen als Machtfaktor auch ängstlich zur Kenntnis genommen wird. Der Haushalt der EU müsse verdoppelt werden, um die Herausforderungen des Klimawandels, zu begegnen und die Dekarbonisierung voranzubringen. Auch setzt Macron auf Protektionismus und Strafzölle, was in der Bundesrepublik natürlich nicht gut ankommt. Ja, da machen sie im Grunde das Gleiche wie die Chinesen, denen sie auch den Handelskrieg vorwerfen, die Umgehung der WTO-Regeln, am Schluss genau das Gleiche. Das Wichtigste, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, dass man sich heute politisch engagiert, gegen das Unternehmenssterben und gegen diese moralismusgetriebene, ideologisierte Konfrontationspolitik. Und dieser Ideologismus in allen Bereichen, das scheint mir immer mehr das Problem zu sein. Nicht nur in der Innenpolitik, nicht nur im Klima, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern eben auch in der Außenpolitik gegenüber Russland. Und das ist nicht eine pro-russische Position, wie das immer wieder vertreten wird. Wobei auch pro-russische Positionen geäußert werden dürfen. Und dass man sich auch versucht, in den anderen hineinzuversetzen, ist nicht verboten. Aber dieser Begriff pro-russisch, der wird heute eben auch missbraucht in dieser moralisierenden Hinsicht mit dem Resultat, dass man viel zu wenig diskutiert und dadurch eben große Fehler macht. Nun, das ist das Los der Menschen. Sie vergaloppieren und sie machen immer wieder Fehler. Auch ich, man kann da nur bescheiden bleiben und hoffen und alles daran setzen, dass die Fehler dann korrigiert werden. Das werden sie auch. Die Frage ist nur, wann und wie groß der Schaden ist, bis er aufläuft. Vielen herzlichen Dank. Die Sendung etwas länger als üblich, aber wir haben auch gewichtige Themen zu besprechen gehabt. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag, bis bald und ich melde mich selbstverständlich zurück.